podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen bei der Tonspur Forschung. Wir fangen an mit einem kleinen Rückblick ins Frühjahr 2010. Da spuckte ein isländischer Vulkan eine riesige Aschewolke aus und die Flughäfen der westlichen Welt waren lahmgelegt. Genau darum geht es heute. Ich bin in der Luisenstraße 37 und treffe hier im Department für Geo- und Umweltwissenschaften, Sektion Geologie, einen Island- und Vulkanexperten.
Ja, mein Name ist Ulrich Münzer. Ich habe in Berlin Vermessung studiert und als Zweitstudium Ingenieurbau und wollte mich dann selbstständig machen. Das hat nicht geklappt und habe dann als Drittstudium mein Lieblingsstudium begonnen, Geologie.
Seine Diplomarbeit schrieb Münzer über die italienischen Vulkane. Die Promotion an der LMU erfolgte dann schon über ein Thema in Island. Fein säuberlich aufgereiht sind auf einem kleinen Regal in seinem Arbeitszimmer auch verschiedene Steine. So nenne ich das jetzt mal als Laie. Erstarrte Lava ist natürlich auch mit dabei. An den Wänden überall wunderschöne Fotos von Island.
Wann waren Sie das erste Mal in Island? Haben Sie da noch Eindrücke davon?
Da war ich in der Schule, im Gymnasium noch. Und da war es so, dass meine Mama als Babysitter nach Island gegangen ist. Und das war 1969, lange, lange her. Und seit 1969, dem ersten Besuch, war das so schön, dass man also dann praktisch im Studium mehrfach nach Island gekommen ist und dann praktisch, sagen wir, die letzten 25 Jahre praktisch jedes Jahr einmal oder manchmal zweimal in Island war.
Wenn Ulrich Münzer in Island ist, dann übernachtet er nicht in der Hauptstadt in einem 5-Sterne-Hotel. War ja eigentlich klar, denn er ist zum Forschen hier.
So ein Aufenthalt in Island ist natürlich alles andere, was ein Normalbürger sich vorstellen kann. Das heißt, man braucht ein Geländefahrzeug, das muss aus Deutschland mitgenommen werden. Man braucht die entsprechende Zelte, man braucht Ersatzzelte, man braucht das ganze Kochinventar bis zum kleinen Benzinkocher mit einer Pumpe und so weiter. Und dann müssen natürlich die Sachen eingekauft werden, die man braucht an Lebensmittel, denn in den Gebieten, wo wir uns in diesem Sommer aufgehalten haben, da sind keine Geschäfte, da ist überhaupt nichts da, also keine Infrastruktur und das heißt, alles, was wir im Gelände benötigen, muss mitgenommen werden und da muss man auch entsprechend gute, sagen wir, in der Landschaft geeignete Campingplätze in Anführungszeichen, Plätze finden, wo also kein Wind richtig hinpfeift, wo also man bei Orkanstürmen, die von den Gletschern runterkommen, die Zelte nicht weggeweht werden und wo man auch, sagen wir mal, jetzt durch den Ausbruch des letzten Vulkans nicht in Mitleidenschaft gezogen wird durch Gase, die also in Niederungen runtergehen und schwer über der Landschaft liegen und wir dann vielleicht eines Tages nicht mehr aufwachen. Der Ablauf beginnt wie bei uns mit einem Frühstück. Irgendwo im Gelände kocht man sich Tee und Kaffee und eine Thermosflasche mit, einen Rucksack. Und dann ist Mittagessen, gibt es nur kalt irgendetwas, was man Brot und so weiter, was man hat. Und am Abend wird praktisch in den Zelten oder in dem etwas größeren Zelt wird dann gekocht.
Übrigens gibt es da nicht etwa die berühmten Bohnen aus der Dose wie bei den Cowboys, sondern isländischen Fisch, der im Supermarkt gekauft wurde und dann in Styroporboxen mit Gletschereis gekühlt wird. Die isländischen Vulkane kennt Münzer wie seine Westentasche. Er hat einen wunderschönen Bildband zum Thema verfasst und auch die Aussprache macht ihm, im Gegensatz zu so manchem deutschen Nachrichtensprecher, keine Probleme.
Es ist die Hekla zum Beispiel einer, ein ganz Stratovulkan. Dann haben sie also die subglazialen Vulkane, jetzt der Eyjafjallajökull oder Eyjafjallajökull, der ausgebrochen ist. Oder dann die Katla unter dem Mýrdalsjökull ist der nächste. Dann haben sie den Grímsvötn, ist ein Zentralvulkansystem unter dem Vatnajökull. Dann haben sie den Bárðarbunga, das ist also am Nordrand des Vatnajökulls, ein weiterer Vulkanstock.
Es ist also einiges los in Island. Deswegen hat sich die Forschung auch hier konzentriert. Man könnte schließlich auch im viel wärmeren Italien darauf warten, dass Ätna und Vesuv spucken. In Island aber ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sich innerhalb eines Forschungsprojektes von 3 bis 4 Jahren etwas tut. Alle 4 Jahre ist derzeit im Durchschnitt mit einem Vulkanereignis zu rechnen. So auch 2010. Mitte März war es wieder soweit.
Ich bin informiert worden von meinem isländischen Co-AI, mit dem ich also in allen Projekten seit 1992 zusammen bin. Der hat mich also an diesem 20. März angerufen in der Nacht. Und das war der Ausbruch, der eigentlich schon erkennbar war. 2003 waren dort also unglaublich starke Erdbeben und die haben sie alle auf diesen Bereich konzentriert, wo jetzt 2010 dieser Ausbruch am 20. März stattgefunden hat. Es war ein mehr oder weniger spektakulärer Ausbruch, wo also Lava rausgeflossen ist und hat natürlich eine kurze Ausbruchsphase gehabt bis zum 12. April. Und dann hat er aufgehört und es war also die touristische Attraktion in Island, wo also über die Osterzeit bis zu 35.000 Touristen dort hinaufgefahren sind, mit Helikopterhopping oder mit Jeeps raufgefahren sind. Und das ist also mit Katastrophenschutzleuten abgeschirmt worden, wie weit jeder da hingehen darf. Und da sind die Lavaströme also auch von diesem hohen Plateau zwischen dem Eyjafjallajökull und dem Mýrdalsjökull, ist die Lava so in eine Schlucht fast 700 Meter tief hinuntergeflossen. Also wie ein Wasserfall, bloß aus glühender Lava. Und der Ausbruch ist mit diesem Terrasar natürlich sofort aufgenommen worden. Also wir haben dort die Daten bekommen, wir haben die Veränderungen der Oberfläche festgestellt und auf diesen Daten, die 30 Kilometer breit sind, ist natürlich auch der Eyjafjallajökull, dieser Gletscher, mit abgebildet.
Da muss ich kurz einhaken. Der Satellit zeichnet im sogenannten Strip-Map-Mode auf, mit einer Pixelauflösung von 3 Metern. Das heißt, er macht Aufnahmen von jeweils 30 Kilometern Breite und 50 Kilometern Länge. Vorsicht, jetzt kommen noch mehr Zahlen.
Der Gletscher selber ist ein relativ kleiner Gletscher. Der hat also eine Fläche von 80 Quadratkilometer und hat eine Höhe von 1660 Meter über NN. Der Nachbargletscher, der Mýrdalsjökull, der ungefähr 25 Kilometer östlich davon liegt, der hat also ganz grob 600 Quadratkilometer Fläche. Und wenn man den nächstgrößeren nimmt, das ist der größte Plateaugletscher von Europa, das ist der Vatnajökull, der hat 8000 und paar zerquetschte Quadratkilometer. Ne? Und dieser Eyjafjallajökull war auf diesen Strip-Map Daten von diesem Terrasar mit abgebildet und auch diese Ausbruchstelle Fimvörðuháls vom 20. März bis zum 12. April. Auf diesen Radardaten sieht man deutlich die alte Ausbruchstelle. Also 1821 bis 1823 ist dieser Vulkan ausgebrochen und hat also dort oben eine riesige Caldera, also eine Kraterkaldera gebildet mit 3 Kilometer Durchmesser. Und seit 1821 bis 1823 ist dann der Niederschlag stark runtergekommen, viel Schnee ist draufgekommen. Es hat sich dort oben dann dieser Gletscher mit derzeit 80 Quadratkilometer Fläche gebildet. Und diese Caldera oben selber ist bis zu 200 Meter dick mit Gletschereis aufgefüllt.
Der vergleichsweise kleine Vulkan Eyjafjallajökull, gar nicht vorstellbar, was passiert, wenn einer der größeren loslegt, war also mit dickem Eis bedeckt. Am 13. April machte er erstmal Pause und am nächsten Tag ging es dann so richtig los.
Das war schlimm für Island, weil die nächsten 3 Tage keiner vor Ort an diesem Vulkanstock hinfahren konnte. Da war es also Nebel, Wolken, geregnet hat es, oben hat es vielleicht geschneit. Und nur die Piloten haben durch diese ganze atmosphärische Wolkenschicht oben den Aschepilz rausschießen sehen. Und haben gesagt, da unten ist irgendwo ein Vulkanausbruch. Wie der aussieht, wusste kein Mensch weltweit.
Man konnte also nicht ran an den Vulkan und auch die optischen Satelliten hätten aus dem Weltall nicht viel ausrichten können. Bei schlechter Sicht sehen sie auch nur Asche und Nebel. Aber Ulrich Münzer leitet seit 1992 für verschiedene Weltraumbehörden mit Methoden der satellitengestützten Fernerkundung Forschungsprojekte auf Island. Darunter ist auch der deutsche Terrasar X, ein neuer Radarsatellit.
Also ist ein Radarsatellit, höchst auflösend, und der ist also so konzipiert, dass er also witterungsunabhängig ist. Das ist also der ganz wichtige Teil, dass also die Radarstrahlen durch die Wolken durchgehen, unabhängig, ob es Nacht ist oder ob es tags ist, ob Schneesturm draußen ist oder ob es regnet. Er bildet praktisch das Rückstreuverhalten des Radarstrahls, zeichnet dann die Erdoberfläche ab.
Ein Beispiel aus der gar nicht so fernen Vergangenheit. 1996 brach der Vatnajökull auf Island aus. Einen Tag zuvor hatte ein japanischer Satellit ein Bild gemacht, auf dem sich bereits Veränderungen abzeichneten. Die Daten reisten per Post auf Magnetbändern um die Erde, bis sie 4 bis 6 Wochen nach dem Ereignis in Deutschland ankamen. So machte Früherkennung natürlich noch keinen Sinn. Diesmal war es anders. Als Münzer erfuhr, dass der Vulkan ausgebrochen war, ließ er den hochtechnisierten Satelliten Terrasai X durch das deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen umprogrammieren, damit er eine Aufnahme machen konnte. Schon einen Tag darauf war das Bild bei ihm und bei den Behörden in Island. Darauf war endlich zu sehen, was jeder nur ahnte. Es waren 3 große Kraterlöcher entstanden. Münzer entrollt ein großes Plakat, das nach frischer Drucktinte riecht und eine extrem detailgenaue Aufnahme aus dem Weltall zeigt. Der Terrasai-Satellit schwebt immerhin 514 Kilometer über unserer Erde.
Jetzt sehen Sie hier in dieser Aufnahme, die ist also hier gemacht worden am 15. Das heißt, das ist die weltweit erste Aufnahme, die da war von dem Vulkanausbruch, wo die Piloten gesagt haben, irgendwo da unten ist ein Ausbruch. Man hat nichts gesehen, Asche ist rausgekommen und jetzt sehen Sie, also hier sehen Sie diesen Kreis.
Ich glaube, ich muss kurz erklären, wie so ein Radarsatellit funktioniert. Zunächst mal kreist er um die Erde und braucht dafür etwas mehr als 1,5 Stunden. Während er dann beispielsweise 15 Sekunden lang über Island ist, schickt er Radarstrahlen auf die Erde. Diese werden reflektiert, also zurückgeworfen und oben vom Satelliten aufgezeichnet. Danach werden all diese Daten computertechnisch bearbeitet, ausgewertet und interpretiert. Der Satellit hat eine Wellenlänge von 3,1 Zentimetern, was uns Laien nicht viel sagt. Vorstellbarer ist es so. Letztlich kann man von den Vulkanen Bewegungen im Millimeterbereich mit der Interferometrie feststellen. Und man sieht auf den Aufnahmen vom Eyjafjallajökull sogar Spuren von Schneemobilen. Eine derart exakte Aufnahme wurde also nach Island geschickt. Und diese allererste Aufnahme des Ausbruchs war eine Sensation, wie Münzer erzählt.
Das ist da drüber gegangen ans Fernsehen. Die haben sofort, isländische Fernsehen, die haben sofort das Programm unterbrochen und diese erste Aufnahme gezeigt, die dann natürlich auch der Katastrophenschutz und viele andere Leute gesehen haben. Auch in der Zeitung ist sie abgebildet worden und damit hat man gewusst, wo genau an diesem Vulkanstock der Ausbruch ist. Ist er auf der Seite, ist er also oben, ist er im Krater drin und so weiter. Und jetzt hat man dann im Rahmen dieses Forschungsprojektes von mir den Satellit so aktiviert, dass er täglich, so oft wie es geht, auf diesen Vulkan aufgenommen hat. Täglich sind die Aufnahmen über eine Zeit von 3 Wochen aufgenommen worden und wir haben die ganzen Veränderungen von Tag zu Tag genau festgestellt. Hat sich der Krater vergrößert? Haben sich neue Spalten aufgetan? Ist mehr Eis abgeschmolzen? Und das Wichtige oder das Schlimme war, dass bei diesen Ausbrüchen immer ein Gletscherlauf ausgelöst wird. Ein Gletscherlauf ist nicht so, dass die Gletscherzunge sich vorwärts schiebt oder so, sondern es werden Millionen von Kubikmetern Wasser abgeschmolzen durch die vulkanische Kraft und das Wasser fließt dann irgendwo durch den Gletscher ab und überschwemmt dann das Vorland. Und durch diesen Ausbruch ist das ganze abgeschmolzene Wasser und dieser Gletscherzunge mit dem Eis in das Tal runtergeschossen. Vorlagern vor diesem Gletscher war ein Gletschersee und der Gletschersee war ungefähr 1,2 Kilometer lang und 1 Kilometer breit, relativ tief. Und dann ist dieser Schwall dieses Gletscherlaufes runtergekommen und hat den See innerhalb von ein paar Minuten vollkommen aufgefüllt mit Sedimenten, mit Gesteinsmaterial, mit Lavabrocken, mit Eisblöcken und der See war verschwunden. Und dann ist das ganze Wasser an den Endmoränen von der Gletscherzunge durchgeschossen und ist dann praktisch in das Flusstal rein und hat dort also große Sachen einfach verwüstet.
Mit 5,4 Metern pro Sekunde, also fast 20 Kilometern pro Stunde, war das Wasser unterwegs. Das konnte Münzer anhand der Satellitenaufnahmen berechnen. Das große Glück war, dass die Verwüstung zwar die Natur betroffen hat, aber keine Menschen. Island ist spärlich besiedelt. Es hat gerade mal 320.000 Einwohner, von denen die meisten in der Hauptstadt Reykjavik leben.
Die Schwierigkeit war jetzt, dass an diesem Eyjafjallajökull die Bevölkerung und die Bauern und die Farmer an der Südseite gewohnt haben. Dort haben die ihre Felder, da haben sie ihre Behausungen und jetzt wusste man nicht, wie wirkt sich der Vulkanausbruch am Eyjafjallajökull weiter aus. Öffnen sich die Spalten nach Süden hin, wo also der Kraterrand dieser Caldera ist. Wenn das der Fall ist, dann stürzt das Wasser eines zweiten Gletscherlaufes nach Süden runter und überschwemmt also die Felder und reißt die Bauernhöfe mit und so vieles mehr. Und das war ein Teil unserer Beobachtungen mit diesen Terrasar-Daten.
Zur Entwarnung kann ich sagen, den Bauern ist nichts passiert. Die Flutwelle kam nicht auf die Südseite. Glück gehabt. Ulrich Münzer hat leuchtende Augen, wenn er von Island und den Vulkanen erzählt. Aber während in Island Lava und Asche gespuckt wurden, saß er in München am Schreibtisch und beobachtete das Geschehen über den Satelliten.
Ich habe immer den Eindruck, Vulkane machen süchtig. Stimmt das?
Ja, ich würde schon sagen. Denn ein Vulkanausbruch zu erleben und dort vor Ort zu sein und man sagen wir, mit dem Zelt oder man ist ein bisschen weiter weg und sieht so einen Ausbruch persönlich, das ist einfach, das ist, gehört zu einem Geologen dazu, dass man das gesehen hat. Das ist einer der fantastischen Naturereignisse, die es gibt. Und alle meine Kollegen waren natürlich, entsetzt ist vielleicht übertrieben, aber sie waren überrascht, dass die Leute, die mit dem Vulkan was zu tun haben, nicht vor Ort waren. Und es ging einfach nicht, weil wir Forschungsanträge haben schreiben müssen. Wir mussten schauen, dass wir vielleicht Geld bekommen, dass wir im Sommer ins Gelände fahren können. Und da war so viel administrative Arbeit zu tun mit den verschiedenen Förderstellen, dass es keine Möglichkeit leider Gottes für uns gegeben hat, diesen, sagen wir, Vulkanausbruch mit wunderbaren Lavaausbrüchen und so weiter live vor Ort. Meine ganzen Kollegen waren da, ich konnte es jetzt am Internet anschauen, aber leider nicht persönlich.
Ende Juli war es dann aber endlich soweit. Eine Anschubfinanzierung des Bayerischen Staatsministeriums für Forschung und Wissenschaft ermöglichte es Ulrich Münzer, für 6 Wochen nach Island zu fahren. Dort war einiges zu tun. Zum Beispiel stehen rund um verschiedene Vulkane insgesamt 30 sogenannte Corner-Reflektoren. Diese Reflektoren sind haargenau in der Flugrichtung des Radarsatelliten aufgestellt und sorgen für sehr helle Lichtpunkte auf dessen Aufzeichnungen. An diesen Punkten können sich die Forscher dann orientieren. Die 30 Reflektoren mussten nachgemessen und überprüft werden, als Münzer in Island war. Aber er wollte natürlich auch sehen, was der Vulkan machte. Stichwort Aschewolke.
Was rausgekommen ist bis zu uns nach Europa, ist natürlich die Asche. Und die Asche ist natürlich ein weitläufiger Begriff, den auch ich als Geologe unterschätzt habe. Es ist nicht so eine Asche, wie man sich vorstellt, was da im Ofen drin ist und die fliegt durch die Luft, grau und leicht und so weiter, sondern ich bin ja während des Sommeraufenthaltes jetzt mit einer Cessna offenem Fenster über den Eyjafjallajökull geflogen, mit einem sehr erfahrenen isländischen Piloten, auch über den Nachbarvulkan oder Gletscher Mýrdalsjökull. Und der Mýrdalsjökull, wie vorhin schon gesagt, ist 30 mal 25 Kilometer groß, vollkommen flach auf der Oberfläche und man sieht vom Flugzeug aus überhaupt kein Gletschereis mehr. Das ganze Gletschereis ist pechschwarz auf der Oberfläche. Und pechschwarz, das heißt also die Asche in Anführungszeichen, das ist sandiges, basaltisches Material, was von dem Vulkan rausgeschleudert worden ist und vollkommen schwarz auf der Oberfläche, Meter hoch liegt auf diesem Eis.
Gut, dass Münzer jetzt vor Ort war, denn wenn es im Winter wieder schneit, wird von der Ascheschicht nicht mehr viel zu sehen sein. Er berichtet von einem wahrlichen wissenschaftlichen Wettrennen. Viele Kollegen seien nach Island geströmt und hätten sich in den Vulkanmarathon geworfen. Jeder will publizieren, jeder möchte Forschungsergebnisse präsentieren. Natürlich auch an der LMU in München. Hier kommen verschiedene Fachgebiete zum Tragen. Atmosphärenphysiker Professor Bernhard Meyer erforscht die Aschebelastung der Luft. Professor Donald Bruce Dingwell ist seit vielen Jahren für seine Kellervulkane bekannt, also kleine Modelle von Vulkanen, die er künstlich ausbrechen lassen kann. Dazu gibt es übrigens ein gutes Video in der iTunes U-Bibliothek. Geologe Ulrich Münzer schaut jetzt erstmal weiter von oben aus zu.
diese Sachen, die durch Vulkane ausgelöst werden, die unterm Eis sind, das ist also das Spezialgebiet, was wir machen. Subglaziale Vulkane zu beobachten mit der Radartechnik oder dann auch subaerische Vulkane wie die Hekla, die meiner Meinung nach bald ihren nächsten Ausbruch haben wird. Der letzte Ausbruch war im März 2000, jetzt haben wir 2010, davor war er 1990/91, davor war er 1980, davor war er 1970. Also es müsste jetzt bald etwas kommen. Und deswegen wird mit dem Terrasar jetzt, werden die bestimmten Gebiete, es wird die Hekla aufgenommen und es wird der Mördercircle aufgenommen. Und das heißt, alle 11 Tage bekommen wir die Daten und sehen jetzt, am Mördercircle tut sich etwas auf der Eisoberfläche, die vollkommen schwarz ist. Ganz klar, weil lauter sandige Struktur von einem Ausbruch drauf liegt. Und das wird jetzt untersucht. Und sollte sich irgendetwas herausstellen, fernerkundig, jetzt ist es so, dass auch dunkel allmählich wird und schlecht Wetter in Island ist und die Leute auch nicht mehr ins Gelände so fahren können, auch die Isländer nicht. Und auch mit dem Flugzeug kann man nicht mehr so umeinander fliegen wie im Sommer, weil einfach die Tageszeit kürzer wird und die Stürme sind viel, viel heftiger. Da ist also die einzige Möglichkeit, mit einem Radarsatelliten diese gefährdeten Gebiete zu überwachen, was wir von der LMU aus jetzt machen. Und sollte sich irgendetwas aufzeigen, dann wird also der Satellit umprogrammiert, dass es zu einer täglichen Aufnahme kommt.
Wenn ein neuer Ausbruch bevorsteht, dann schiebt sich das Magma von unten in den Vulkanstock hinein und es kann sein, dass sich wie in Island die Eisoberfläche verändert. Es kann Aufblähungen geben oder Einsenkungen. Der Radarsatellit kann diese Veränderungen feststellen und das ist dann das Signal für die Wissenschaftler, dass sich hier etwas tut und dass eventuell ein Ausbruch bevorsteht. Wenn man schon so einen Experten vor sich hat, muss man natürlich nach einer Prognose fragen.
Also ich denke, dass die Katla bald dran ist, also unter Mördercircle, auch die Hekla ist der nächste. Und Bardabunger ist ebenfalls am Nordrand des Vatnajökulls, der 2006 leicht ausgebrochen ist, aber im Gletschereis stecken geblieben ist. Da war die Intensität des Ausbruchs nicht so stark. Wir haben es festgestellt und dann hat es aufgehört. Aber aktiv sind 4 oder 5 Gebiete in Island.
In Island brodelt es also weiter, aber Menschen sind nur in den seltensten Fällen davon betroffen. Anders sähe es bei einem Ausbruch in Süditalien oder Mexiko aus. Genau dorthin zielt aber die Forschung.
Mit diesen Methoden jetzt in Island, die entwickelt werden, oder von uns auch und mit den Kollegen zusammen, ist ja nicht nur ein Uli Münzer, der das macht, sondern mit den ganzen Kollegen zusammen, wollen wir ein System aufbauen, das dann übertragbar ist zu anderen Vulkanherden oder Vulkangebieten, sei es in Mexiko, sei es in Europa, sei es im Vesuv unten oder in anderen Gebieten, wo vielleicht auch wesentlich mehr Menschen, sagen wir, in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ein Ausbruch kommt. Und da sind die Methoden mit den neuen Satelliten, ist ein bahnbrechendes, hat es bis jetzt nicht gegeben. Und im Verbund mit diesen vielen Datenebenen, die wir haben, die wir mit den Bildern verschneiden, und das heißt, sie brauchen ja also eine riesige Kapazität von Daten in Terabyte mittlerweile jetzt schon, und sie brauchen lauter neue Rechner, damit dieser Datenberg praktisch bearbeitet werden kann.
Der Datenberg besteht aus den unterschiedlichsten Forschungsergebnissen, die in einem GIS, also einem geografischen Informationssystem, übereinandergelegt ein recht vollständiges Bild der aktuellen Situation bieten. Gelände- und Höhenmodelle werden ebenso mit einbezogen wie Daten über Erdbeben in der Vergangenheit und Gegenwart und noch viele weitere Informationen.
Wenn es so weitergeht mit der Forschung, dann ist doch absehbar, dass in wenigen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal vorsichtig, wirklich keine Menschen mehr zu Schaden kommen werden wegen Vulkanausbrüchen, oder? Oder werden sie nie ganz berechenbar sein?
Nein, niemals. Also der Überraschungseffekt wird weiterhin auch bleiben. Da können wir also experimentell vieles probieren und ein besseres Verständnis zum Aufbau eines Vulkanausbruches bekommen. Aber letztendlich glaube ich, dass wir also nicht in der Lage, wir können vielleicht vieles durch Vorerkennung eine Warnung ausgeben, dass in Kürze an der Stelle etwas kommen wird. Aber mehr wird es nicht sein.
Sechs Wochen war Ulrich Münzer in Island. Jetzt sitzt er vor einem Berg an Daten, die ausgewertet werden müssen. Das Geländefahrzeug, voll beladen mit Gesteinsproben und Ähnlichem, ist schon wieder in Deutschland angekommen. Die beeindruckenden Fotos von Münzers Leica sind im Entwicklungslabor. Was bleibt von so einer Reise?
Ja, natürlich. Also erstmal natürlich der menschliche Kontakt zu den guten Kollegen in Island und dann ganz klar, also die vielen Bilder, die man aufnimmt und die Erlebnisse in der Natur einfach. Wir sind ja schon alle so kaputt gemacht worden, dass wir alles, man jammert schon, weil wenn also mal Strom ausfällt oder man jammert, wenn man nicht das und das im Supermarkt mehr kriegt und alles ist eine Katastrophe und mit wenig Sachen in Island kommt man wieder auf den Teppich und merkt eigentlich, wichtig ist der Kopf, der Geist und die Gesundheit. Das sind die wichtigsten drei Sachen. Und wenn das richtig funktioniert, dann kann man auf den ganzen Schickimicki-Luxus, der da ist, ob das Gore-Tex ist oder nicht Gore-Tex oder was da alles da ist, den braucht man gar nicht. Also ich brauche auf dem Vulkan oben kein iPhone, ich brauche das ganze Zeug nicht. Man schaut sich, nein, es bringt auch nichts, man schaut sich das an. Und die drei Elemente, dass man also gut kommuniziert und viel mit aufgeschlossen ist, viel liest, viel Literatur weiß und so weiter, nicht nur Fachliteratur und auch beruflich, sagen wir, neben der Geologie noch ein zweites Standbein hat, was ja auch ist, und wenn Sie das hier anschauen, ist ja das Universitätsorchester, wo ich mitspiele hier. Mhm. Und da sehen Sie, das ist ein Foto. Da, mhm. Das sind die, ich bin immer zweites Pult, zweite Geige, erste Pult, zweite Geige, zweites, da sehen Sie es. Mhm. Die Musik ist das für mich, wo ich die Kraft tanke, um die Forschungsanträge zu schreiben, um die Forschung durchzuführen, um die Geldsachen heranzubringen, damit man dann mit bestimmten Leuten im Gelände die Sachen machen kann, dass das alles klappt. Und ohne die Musik wär es nicht möglich.
Das war die Tonspurforschung für diesen Monat. Danke fürs Zuhören und frohes Forschen wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.